Wir wollen uns heute stellen unter einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, also wir fahren fort im Hören auf das Lukas-Evangelium. Und zwar wollen wir lesen Lukas Kapitel 11, Vers 37 bis 54. Es ist ein relativ langer Abschnitt. Lukas 11, 37 bis 54. Ich wollte bei der Gelegenheit vielleicht auch noch mal ermuntern. Ich habe gesehen, dass einige nach hinten gelaufen sind und sich da eine Bibel geholt haben. Leute, bringt eure eigene Bibel mit, in der ihr auch tagtäglich hoffentlich lest. Da wisst ihr nämlich dann, wo was steht. Ja, da kann man auch reinschreiben und so weiter. Also dicke Empfehlung, bringt eure eigene Bibel mit, so schwer ist die nicht. Lukas 11, Abvers 37, wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Und während er, also Jesus, redete oder predigte, bat ihn ein gewisser Pharisäer, bei ihm zu Mittag zu essen. Und er, also Jesus, ging hinein und setzte sich zu Tisch. Der Pharisäer aber verwunderte sich, als er sah, dass er sich vor dem Mittagsmahl nicht gewaschen hatte. Da sprach der Herr zu ihm: Nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voll Raub und Bosheit. Ihr Toren, hat nicht der das Äußere schuf, auch das Innere gemacht? Gebt nur von dem, was darin ist, Almosen. Siehe, so ist euch alles rein. Aber wehe euch Pharisäern, dass ihr die Minze und die Raute und alles Gemüse verzehntet und das Recht und die Liebe Gottes umgeht. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Wehe euch, Pharisäern, dass ihr den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten liebt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr wie die unkenntlich gewordenen Gräber seid, über welche die Leute dahingehen, ohne es zu wissen. Da antwortete einer der Gesetzesgelehrten und sprach zu ihm: Meister, mit diesen Worten schmähst du auch uns. Er aber sprach: Wehe auch euch Gesetzesgelehrten, denn ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf, und ihr selbst rührt die Bürden nicht mit einem Finger an. Wehe euch, dass ihr die Grabmäler der Propheten baut, eure Väter aber haben sie getötet. So bestätigt ihr also die Taten eurer Väter und habt Wohlgefallen daran, denn jene haben sie getötet, ihr aber baut ihre Grabmäler. Darum hat auch die Weisheit Gottes gesprochen: Ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden, und sie werden etliche von ihnen töten und verfolgen, damit von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten gefordert werde, das seit Grundlegung der Welt vergossen worden ist, vom Blut Abels an bis zum Blut des Zacharias, der zwischen dem Altar und dem Tempel umkam. Ja, ich sage euch, es wird gefordert werden von diesem Geschlecht. Wehe euch, Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen, und die, die hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Und als er dies zu ihnen sagte, fingen die Schriftgelehrten und Pharisäer an, ihm hart zuzusetzen und ihn über vieles auszufragen, wobei sie ihm auflauerten und versuchten, etwas aus seinem Mund aufzufangen, damit sie ihn verklagen könnten. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit Wehe den Scheinfrommen. Wehe den Scheinfrommen. Ihr Lieben, lasst uns mal einen Augenblick überlegen. Für Menschen von außerhalb des Christentums, also die jetzt nicht Christen sind, denen muss es doch eigentlich seltsam erscheinen. Die strengsten Urteile, die schärfsten Anklagen, die wir aus dem Mund Jesu hören, sind an die religiösesten Menschen gerichtet. Ist das nicht merkwürdig? Was würden wir tun, oder? Ich meine, wir wissen, wie Jesus über die Pharisäer dachte, aber jetzt so als Außenstehender, wenn man sich das so von außen mal anguckt. So viel Weherufe und das über so fromme Menschen? Man könnte doch folgendermaßen argumentieren. Also Jesus war eine religiöse Figur. Auch eine religiöse Figur. Er hatte irgendwie mit Religion zu tun. Das wissen Leute von außen. Und bitte, von daher liegt es doch nahe, würden wohl die meisten Menschen heutzutage vermuten, dass man dann auch andere religiöse Menschen respektiert und bestätigt. Auf jeden Fall nicht auf ihnen so herumhackt. Je religiöser die Leute waren, desto mehr Bestätigung, so könnte man meinen, sollten sie doch nun endlich mal von Jesus bekommen. Oder? Wie gesagt, wir wundern uns nicht, wir lesen das so und denken, ah, da kriegen die Pharisäer mal wieder einen drauf. Aber ist es nicht merkwürdig? Würden wir auch so denken, argumentieren? Fakt ist, Jesus akzeptiert keine religiösen Menschen. Und warum nicht? Ganz einfach deswegen, weil es dem Sohn Gottes nicht um religiöse Sentimentalität geht. Es geht ihm nicht um irgendeine Frömmeligkeit, die man nach außen trägt, um vielleicht dadurch Eindruck zu machen. Es geht ihm noch nicht einmal um irgendeine Spiritualität. Jesus geht es um Wahrheit. Und weil wir diese Kategorie heute ausklammern, deswegen wundert man sich, warum Jesus mit religiösen Leuten so hart ins Gericht geht, oder? Es geht Jesus um Wahrhaftigkeit, um Authentizität, um ein Fremdwort zu gebrauchen. Am vergangenen Sonntag in der Bekenntnisunterweisung, da haben wir nachgedacht über den Sonntag 33 und da geht es auch um die Frage der Bekehrung. Und wir haben dazu Galater Kapitel 5 einige Verse gelesen. Ich will darauf noch mal ganz kurz daran erinnern. Da geht es einmal um die Werke des Geistes, aber dann auch um die Werke des Fleisches. Mal ganz ehrlich, wenn wir an Werke des Fleisches denken, an was denken wir da? Vielleicht Hurerei. Vielleicht, dass wir gerne mal ein Kotelett essen oder sowas. Aber, ja, oder wie auch immer. Aber wisst ihr, was auch dazu gehört? Götzendienst. Religiosität. Nicht, da würden wir sagen, das ist doch was anderes, das ist doch was Spirituelles, das ist doch nicht was Fleischliches. Nach den Kategorien des Neuen Testaments ist es das nicht. Es ist fleischlich. Und das ist nicht die einzige Aussage, die das Neue Testament dazu macht. Religion kann fleischlich sein. Wie gesagt, es geht nicht um Spiritualität, es geht nicht um Religiosität, es geht um Wahrheit, so sagt Jesus. Jesus ist die personifizierte Wahrheit. Jesus ist die lebendige Manifestation des heiligen Gesetzes Gottes, was Gott wirklich will. Und von daher weist er alle Religionen zurück, die nicht der Wahrheit entsprechen. Und das Erste ist noch gar nicht bei den einzelnen Versen. Das Erste, was wir vielleicht heute Abend mitnehmen können, ist genau das die Frage. Glaube ich das? Glaube ich, dass es Jesus um Wahrheit geht und nicht um irgendeine Spiritualität, um nicht um irgendeine Religiosität? Ist doch schön, dass ein Muslim auch an Gott glaubt, oder? Es geht Jesus um Wahrheit. Und Jesus legt hier in diesem Abschnitt, wir gucken uns den gleich nochmal detailliert an, um eins deutlich zu machen. Was nicht der Wahrheit entspricht, das ist verwerfliche Täuschung. Das ist Betrug und schlimmstenfalls Selbstbetrug. Und insofern ist Religion, sagt Jesus, gefährlich. Weil gerade in Religion eine ungemeine Macht besteht, Seelen auch zu zerstören, Seelen kaputt zu machen. Und vor allen Dingen vermitteln sie den Menschen die Illusion, ist doch alles gut, oder? Im Licht des Evangeliums möchte ich einmal so weit gehen, auch in angesichts dessen, was Jesus hier sagt, dass von allen Übeln in der Welt, von allen Sünden in der Welt, Religiosität das Schlimmste ist. Falsche Religiosität natürlich. Das Schlimmste ist falsche Religion. Religion mit einem frommen Schein. Und deshalb wird das schwerste Gericht über die Religiösen verhängt, die fromm auftreten, die fromm reden, aber in ihrem Herzen sieht es ganz, ganz anders aus. Was Jesus hier sagt, das sagt er zu den Leitern, zu den Führern der jüdischen Religion. Und diese Leiter, diese Führer der jüdischen Religion waren auch die Pervertierer, die schlimmsten Verdreher des Alten Testamentes. Ihre Religion war schon lange nicht mehr die Tora, also das Gesetz, sondern es war der Talmud. Der Talmud war eine Sammlung von Ideen von Schriftgelehrten. Nicht? Die waren entstanden in der babylonischen Gefangenschaft und danach, auch in den Zeiten danach, und die hatte man gesammelt. Und ein normaler Jude heute in Israel, der wirklich orthodox ist, der studiert nicht das Alte Testament. Das Neue schon gar nicht, aber das Alte auch nicht. Sondern der studiert den Talmud. Der studiert die Mischna, der studiert die Traditionen. Und diese Talmud-Religion ist eine Religion menschlicher Traditionen. Es ist eine Religion, die den Messias leugnet. Wie gesagt, die Tradition ist auch bis hinein ins zweite, dritte Jahrhundert nach Christus gekommen. Es stehen furchtbare Aussagen über den Messias im Talmud. Die Talmud-Religion ist eine Religion, die das Alte Testament verdreht, pervertiert, sagte ich. Es ist eine Religion, die die wahre Botschaft ablehnt und die zu einer, wie sagt es Jesus, geistlichen Blindheit führt. Verstockung, Stumpfheit. Man spricht heute sehr häufig, hört man immer wieder von Journalisten, von der jüdisch-christlichen Tradition des Abendlandes. Ich weiß nicht genau, was gemeint ist. Vielleicht wisst ihr es. Die gibt es nicht. Die jüdische Religion verhindert die Wahrheit des neuen Bundes. Und das werden wir uns gleich im Einzelnen anschauen. Das Neue Testament sagt zwei Dinge über die Juden. Sie sagt erstens, was ist der Vorteil der Juden? Wisst ihr, was Paulus dazu sagt? Römer 3.
Wir haben die Propheten.
Ihnen ist das Alte Testament anvertraut. Genau darum geht es, nicht? Das ist im Grunde ein unsagbarer Vorteil gegenüber den Heiden. Die hatten nur die Offenbarung in der Schöpfung. Ist nicht wenig, aber die Juden hatten mehr. Das ist ein Vorteil der Juden. Aber was taten sie mit diesem Alten Testament? Schlagt mal bitte auf 2. Korinther Kapitel 3, was der Apostel da schreibt. 2. Korinther Kapitel 3. Ich lese mal ab Vers 9. Paulus vergleicht hier den alten Bund mit dem neuen, aber es geht mir jetzt um eine Aussage, aber ich habe gerade geguckt, wo können wir anfangen zu lesen, um den Zusammenhang zu kriegen. Fangen wir mal in Vers 9 an. Hier spricht Paulus davon, denn wenn der Dienst der Verdammnis, und damit meint er den alten Bund, man höre und staune, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Das ist der Dienst des neuen Bundes. Paulus klärt hier auf, dass er ein Diener des neuen Bundes ist, gegenüber den jüdischen Einflüssen, die auch damals in die Gemeinde von Korinth einbrachen. Vers 10. Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? So, und jetzt kommt's. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf und nicht wie Mose, der eine Decke, nicht heute würde man sagen irgendeine Maske oder was, auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Mose hatte nämlich eine Zeit lang, wenn er in der Gegenwart Gottes war, ein strahlendes Gesicht, aber das wurde dann langsam aber sicher immer weniger. Aber jetzt Vers 14, was Paulus jetzt über die Juden sagt. Aber ihre Gedanken wurden verstockt. Denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Erst wenn sie Christus erkennen, denn das ist der Inhalt des Alten Testamentes, werden sie wegkommen von ihrer Talmud-Religion mit Regeln, Satzungen, Geboten, was ist Koscheressen und so weiter. Alles, womit man sich da beschäftigt. Ihnen ist einerseits das Alte Testament anvertraut, andererseits Ihnen liegt eine Decke auf dem Angesicht. Sie sind verstockt. Das Judentum ist heute eine Religion, die den Messias verleugnet. Sie ist eine Religion, die das Alte Testament verdreht. Es ist eine Religion, die die wahre Botschaft ablehnt und zu geistlicher Blindheit, Stumpfheit und Verstockung führt. Das vorweg. Und jetzt schauen wir uns im Einzelnen an, was Jesus hier sagt. Lukas Kapitel 11, Vers 37. Während er redete, also Jesus, bat ihn ein gewisser Pharisäer, bei ihm zu Mittag zu essen. Und er, also Jesus, ging hinein und setzte sich zu Tisch. Eigentlich steht hier, er legte sich zu Tisch. Die Leute saßen damals nicht am Tisch, sondern die waren auf so einem Lager und stützten sich mit der linken Hand auf und mit der rechten aßen sie. Er setzte sich hin. Jesus war gerade beim Predigen. Erinnern wir uns noch einmal, worüber hatte Jesus gerade gesprochen? Er hatte gesprochen vom Licht. Er hatte gesagt, dass in euch Menschen Finsternis ist. Und zwar durch und durch Finsternis. Was sagt Jesus damit? Leute, es ist nicht so, dass irgendwie ihr zu wenig Licht habt von außen. Aber ihr könnt mit dem Licht nichts anfangen, weil ihr blind seid. Nicht? Bei einem Blinden kannst du das Zimmer noch heller machen und noch heller. Es bringt nichts. Warum? Weil die Menschen geistlich tot sind. Ein Blinder kann ich dadurch besser sehen, dass du das Licht heller machst. Und hier war also so ein Pharisäer, und ich habe keinen Grund, nicht zu glauben, dass dieser Mann das tatsächlich ehrlich meint. Er hatte ein ehrliches Interesse, er wollte keine Verschwörung gegen Jesus machen, er wollte auch Jesus nicht bloßstellen. Vielleicht war er neugierig. Was ist mit diesem Jesus? Und so lesen wir hier, dieser Pharisäer lud ihn ein zum Mittagessen. Und Jesus nahm die Einladung an. Also wenn mich jemand einlädt, dann bemühe ich mich zumindest, mich anständig zu verhalten, oder? Macht man so, wenn man irgendwo Gast ist, oder? Jesus nimmt die Einladung an. Er geht zum Mittagessen. Aber als diese Einladung kam, da heißt es, okay, Jesus geht hinein und er setzt sich sofort hin. Macht man nicht. Damit hatte Jesus ganz am Anfang erst einmal den Kodex einer jüdischen Religion zerbrochen, kaputt gemacht. Warum macht man das nicht? Ihr Lieben, was ab Vers 38 kommt, ist der Inhalt oder einige Symptome, so will ich es mal lieber sagen, einige Symptome der jüdischen äußeren Religion. Und ich bitte euch hier nicht beim Jüdischetum immer auf die anderen zu gucken, sondern wir müssen auch uns selbst angucken. Ja? Was ist bei uns los? Aber Jesus setzt sich hin, ohne seine Hände gewaschen zu haben. Worum ging es beim Waschen der Hände? Das kritisiert ja hier dieser Pharisäer. Es ging darum, dass man, es wurde genau in der Mishnah vorgeschrieben, erst seine Fingerspitzen ein bisschen mit Wasser benetzte, dann hier einen Wasserstrahl hier rüber laufen ließ und dann ein bisschen so machte. Natürlich war es nicht viel Wasser. In der Mishnah wird auch genau vorgeschrieben, wie viel Wasser man brauchen soll. Das ist so viel wie anderthalb Eier hineinpasst. Also ist nicht besonders viel. Mit anderen Worten, es geht bei diesem Wasser, bei diesem Waschen, nicht darum, dass man irgendwie sauber wird. Sondern es war eine kultische Praxis. Aber diese Praxis, die war verbindlich, die war unhinterfragbar. Und das, darüber setzte sich Jesus hinweg. Jesus lehnt Schein, äußerliche Religion ab. Religiosität, die nicht getragen ist durch Inhalte. Und jetzt schauen wir uns im Einzelnen an, worin zeigt sich das? Vers 38. Der Pharisäer verwunderte sich, als er sah, dass er sich vor dem Mittagsmahl nicht gewaschen hatte. Ich sagte es eben gerade, das große Problem der jüdischen Religion, was hier zum Ausdruck kommt, ist, übrigens bei jeder Religion, wenn sie nicht durch Wahrheit getragen ist, ist die Symbolhaftigkeit. Man muss Symbole machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Riten müssen stimmen. Und logischerweise, dieser Pharisäer wundert sich. Warum macht Jesus das nicht? Noch einmal, Leute, hier geht es nicht um Hygiene. Hier geht es nicht um schmutzige Hände. Hier geht es um die Zeremonie, dass Jesus sich nicht zuerst feierlich vor allen Augen ein bisschen, ich sag mal, die Hände gerieben hat. Das Verb, was hier im Griechischen steht, kann man auch übersetzen mit träufeln. Es hängt übrigens zusammen mit unserem deutschen Wort taufen, nämlich baptizo. Ja? Aber da sehen wir, dass auch Taufe keineswegs immer meint mit ordentlich viel Wasser, aber das nur nebenbei. Diese Juden hatten eine zeremonielle Waschung entwickelt, die sie taten, um damit ja was eigentlich? Um damit äußerlich ihre Reinheit zu demonstrieren, vor Augen zu führen, ihre Heiligkeit zu zeigen. Und das war tatsächlich eine Sache, die es schon sehr, sehr lange gab. Denn stellt euch vor, ich hätte an diesem Tag einen Heiden berührt. Aber dann wäre ich unrein. Und dafür ist es gut, sich die Hände zu waschen. Oder ich hätte etwas berührt, das vorher ein Heide angefasst hat. Geht auch nicht. In solchen Fragen beschäftigt sich eine formale Religiosität, die nicht orientiert ist an Wahrheit. Merkt ihr das? Das alles steht nicht im Alten Testament, was ich euch gesagt habe, mit wie viel Wasser und so weiter, aus der Mishnah. Es war im Grunde ein albernes, kleines Symbol. Aber man hatte es entwickelt, um seine Reinheit öffentlich zur Schau zu stellen. Schlagt mal bitte auf, Matthäus Kapitel 15. Matthäus Kapitel 15. Da sagt Jesus etwas Ähnliches. Matthäus Kapitel 15, wir lesen mal die ersten beiden Verse. Und da wundern sich nämlich die Pharisäer um etwas Ähnliches. Vers 5, Kapitel 15, Vers 1. Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Ja, das ist die jüdische Tradition. Hier geht es nicht um das Alte Testament. Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Was ist wichtiger, die Riten oder die Wahrheit? Ich lese mal noch Vers 4. Denn Gott hat geboten und gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Steht alles im Gesetz. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zur Weihegabe bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, der braucht auch seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr zu ehren. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben. Ihr Heuchler. Treffend hat Jesaja von euch gesagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund. Und es ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschen Gebote sind. Und das ist heute Abend eine weitere Frage an uns, an jeden von uns. Bin ich nach außen, nur nach außen fromm? Aber wenn ich alleine bin, dann laufen andere Dinge. Jesus sagt zur Tradition Nein. Und er sagt deswegen Nein, weil es ihm um die Wahrheit geht. Und so war er bereit, diesen Mann, diesen Gastgeber, gleich zu Beginn, vor den Kopf zu stoßen. Falsche Religionen, halten wir das mal fest, lieben viele Symbole. Da muss viel Brimborium laufen. Schauen wir weiterhin, Vers 39. Da sprach der Herr zu ihm, nun ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voll Raub und Bosheit. Also ich sag mal so, wie Jesus hier über die Pharisäer spricht, das ist sehr direkt, oder? Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers oder des Tellers, aber in eurem Innern seid ihr voller Raub und Boshaftigkeit. Jesus hatte sich gerade hingesetzt. Das Essen wird gerade aufgetischt. Nicht? Und jeder Gastgeber, der anständig ist, der probiert sicherzustellen, dass das Geschirr, das den Gästen dann auch vorgelegt wird, sauber ist. Ja, klar. Oder wenn man in ein Restaurant geht, guckt man auch, ist das anständig abgewaschen. Aber man guckt in der Regel nur oben rauf, nicht unten. Da ist eigentlich egal, was da ist. Davon isst man nicht. Aber beim reinen Innen, was innen drin ist, das ist wichtig. Worauf Jesus hier hinweist, je mehr Äußerlichkeiten, desto weniger geistliche Wahrheit, desto weniger geistliche Realität. Schaut euch mal die Hindus an oder Buddhisten. Jeder Punkt, jede Religion vermehrt die Symbolik und die Symbolismen. Aber was verdeckt ist, das ist das Innere. Man macht sich vielleicht etwas vor durch seine Riten, um von dem Inneren abgelenkt zu werden. Wie sieht's in mir aus? Je mehr Symbole, desto weniger geistliche Realität, geistliche Wahrheit. Und nicht nur das. Was sagt Jesus hier? Euer Inneres. Leute, das ist nicht nur leer irgendwie, oder, sondern da ist Raub und Schlechtigkeit. Schlechtigkeit. Ich will mal so sagen, dieses Wort Schlechtigkeit ist ein Wort, das vortrefflich ins 21. Jahrhundert passt. Böse zu sein, schlecht, durchtrieben zu sein, bis auf die Knochen, würden wir sagen. Alles in euch ist schlecht, boshaft. Schurkerei. In einer Stelle, wo Jesus auch über die Pharisäer spricht, in Matthäus 23, da spricht er sogar davon, dass ihr, hört mir gut zu, was er sagt. Ich habe früher das ehrlich gesagt häufig überlesen und dachte, naja, da übertreibt Jesus ein bisschen. Aber er nennt diese Leute Söhne der Hölle. Das passt uns nicht, oder? Religiöse Menschen so anzusprechen. Und noch einmal, wenn ich irgendwo eingeladen bin, ja, dann benehme ich mich doch anständig. Aber Jesus sagt gleich und sehr deutlich und sehr direkt die Wahrheit. Das dritte Merkmal einer Scheinreligion finden wir in Vers 40. Ihr Toren, sagt Jesus, hat nicht der, der das Äußere schuf, auch das Innere gemacht? Gebt nur von dem, was darin ist, Almosen. Siehe, so ist euch alles rein. Ich sage euch gleich, dieser Vers 41 hat eine merkwürdige, im Griechischen eine merkwürdige Satzkonstruktion, die ist nicht leicht zu übersetzen. Aber ich will es mal so umschreiben, es geht darum, Leute, es kommt auf euer Inneres an. Was euch bestimmen soll, das sind nicht die äußeren Sachen, sondern das ist das Innere. Und was wir noch in dieser Weise merken, das ist vielfach bei äußerlicher Religiosität immer eine gigantische Vereinfachung. Das sind die Vereinfacher par excellence. Sie wollen sowieso nicht Wahrheit wissen, also sind sie mit irgendwelchen holzschnittartigen Auskünften zufrieden. Aber es ist noch etwas, was in diesem Vers auffällt. Jesus nennt die Leute hier sehr direkt Toren oder in anderen Übersetzungen Narren. Narren. Steht nicht im Matthäus-Evangelium, dass man in der Bergpredigt, dass man niemanden einen Narren oder einen Toren nennen soll? Matthäus 5, Vers 22. Warum macht Jesus das hier? Warum? Genau, Peter, weil es stimmt. Es ist ein Wort, das verwendet wird, um diejenigen zu beschreiben, die bar, die ledig von jeglicher Vernünftigkeit sind. Die oberflächlich denken und dann auch oberflächlich handeln. Nur danach, wie komme ich an? Kennt ihr solche Leute? Da hat man den Eindruck, die sind überhaupt nicht sie selbst, aber sie überlegen bei allem, mache ich einen guten Eindruck. Ihr Toren, ihr Narren. Dieses Wort kommt in den Sprüchen sehr häufig vor. Es wird hier in Gegensatz gestellt von Weisheit. Aber wir finden es auch im Neuen Testament. Schlag mal auf, Matthäus Kapitel 5, nicht Matthäus, Epheser Kapitel 5, Vers 17. Epheser Kapitel 5, Vers 17, da sehen wir auch einen Gegensatz, den Paulus hier vorbringt. Ich lese mal ab Vers 15. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und jetzt kommt's. Darum seid nicht unverständig. Also hier steht das gleiche Wort, man kann es auch übersetzen mit darum seid nicht töricht. Sondern, jetzt kommt der Gegensatz, seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Werdet weise, sagt der Apostel. Hört auf, töricht zu sein. Hört auf, in eurem Leben herumzutrödeln, sondern fragt danach, was, Herr, willst du? Was will Gott? Vers 41. Ich hatte schon gesagt, worum geht's hier? Es geht zunächst darum, Gott will dein Herz. Es ist schön, Almosen oder Geld zu geben für das Reich Gottes, für die Gemeinde. Aber sei vorsichtig, dass du dich damit nicht loskaufst gewissermaßen. Es kann auch etwas Äußerliches sein, um damit etwas anderes zu verdecken. Es gibt übrigens auch das Umgekehrte. Wer zum Beispiel nicht meint, geben zu wollen oder wenig geben zu wollen, der zeigt damit auch, was in seinem Herzen ist. Also es gibt eine Entsprechung zwischen Innerem und Äußerem. Schlag dazu mal auf 2. Korinther Kapitel 8. Paulus spricht ja über das Geben in der Gemeinde 2 Kapitel lang. Ist enorm viel. 2. Korinther Kapitel 8. Und Paulus erinnert hier in die Gemeinde in Korinth, mit der er ja, ich sag mal, ziemlich im Clinch lag, an das, was die Gemeinden in Mazedonien taten. Also wenn wir uns das kurz mal, wenn ihr geistig so eine Karte vor Augen habt, Korinth liegt ja da am Isthmus von Korinth, also ziemlich weit im Süden von Griechenland. Und Mazedonien, das ist da eben ziemlich im Norden, also Philippi oder Thessaloniki. Und da sagt Paulus jetzt Folgendes, in 2. Korinther Kapitel 8 sagt er Folgendes. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und jetzt Vers 5. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns, durch den Willen Gottes. Es geht zuerst um dein Inneres. Und das wirkt sich dann aus nach außen. Jesus sagt hier in Lukas Kapitel 11, Vers 41, ja, gib Almosen. Aber was ist in deinem Herzen? kommt die Gabe aus deinem Herzen? Gott will in erster Linie, so schreibt Paulus in 2. Korinther Kapitel 8, dein Herz. Eine weitere Form dieser Religiosität, dieser äußerlichen Religiosität, die finden wir in Lukas Kapitel 11, Vers 42. Lukas Kapitel 11, Vers 42. Wehe euch, und wehe ist immer ein Gerichtswort. Wehe euch Pharisäern, Vers 42. Aber wehe euch Pharisäern, dass ihr die Minze und die Raute und alles Gemüse verzehntet und das Recht und die Liebe Gottes umgeht. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Hier in diesem Vers beginnt Jesus mit einigen Weherufen, mit einigen Gerichtsworten. Und was kritisiert er hier an den Pharisäern? Sie haben keinen Blick für das, was wesentlich ist und für das, was nebensächlich ist. Nicht? Die Minze verzehnten, na gut, daran kannst du dich lange hochziehen. Aber Recht, Liebe, ich sage es noch einmal, das Wort Wehe ist nicht irgendein, so eine Erklärung des Kummers oder so ein sentimentales Grämen oder so ein Schade oder wenn, was weiß ich, eine Kindergartentante sagt, ich bin aber jetzt ganz traurig, wie ihr euch hier verhält oder sowas. Darum geht es nicht. Nein, es ist ein Gerichtswort. Ein Urteil. Es ist kein Gefühl des Trauerns oder der Traurigkeit. Es ist eine Urteilsverkündigung. Und das sehen wir vielleicht noch deutlicher, wenn wir uns einmal den Parallelabschnitt in Matthäus 23 anschauen. Macht es zu Hause jetzt nicht. Da spricht Jesus 7 Weherufe über die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und was ist das nun, was diese Weherufe, dieses Gericht hervorruft? Ich sage mal so, es ist die Liebe für das Sekundäre, für das Nebensächliche. Nicht? Sie entrichten den Zehnten von der Minze, von irgendwelchen anderen Gartenkräutern und sie missachten die Gerechtigkeit und die Liebe. Hier könnte man fragen, Mensch, wie kann man so trivial sein? Aber das ist es, genau das, was in jeder falschen Religion läuft. Was übrigens in jeder falschen, Ideologie läuft. Das Wesentliche ist nicht wesentlich, sondern man hält sich auf an Trivialitäten, an Kleinigkeiten, an Nebensächlichkeiten. Was hätten sie denn tun sollen? Was hätte ein Pharisäer gemäß dem Willen Jesu tun sollen? Antwort: Sie hätten ihren Herrn, Gott den Herrn, lieben sollen. Gott lieben. Und von dort her das gesamte Leben einrichten. Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand, mit aller Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Zentrale. Das Symbolische zu vermehren, um vielleicht dadurch die Sünde auch zu verdecken, das Äußere mehr unsichtbar zu machen, sich deswegen in Kleinigkeiten vertiefen, weil man das Wesentliche nicht haben will. Was Jesus im Kern an den Pharisäern kritisiert, ist, sie liebten nicht Gott. Sie liebten ihn nicht von ganzem Herzen. Sie machten viel Religiosität, aber sie hatten keine Liebesbeziehung zu Gott. Und dann bleiben sie bei der Vermehrung von Kleinigkeiten. Nicht? Sie zahlten den Zehnten für die Minze, was weiß ich noch, für andere Gemüsesorten. Jede Art von Gartenkraut, klar, das machte man. Aber das war es dann noch. Vers 43. Wehe euch Pharisäern, dass ihr den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten liebt. Hier kommt raus, was sie eigentlich wollen, was sie eigentlich lieben. Wir hatten eben gerade von Gott gesprochen, den sie lieben sollen. Was lieben sie? Ganz vorne zu sitzen, von allen gesehen zu werden, natürlich von allen bewundert zu werden. Sie wollten eine hohe Stellung haben. Sie wollten verehrt werden, geachtet werden. Sie wollten geehrt werden. Schlag mal auf Johannes Kapitel 5. Johannes Kapitel 5, Vers 44. Ein sehr langes Kapitel. Jesus hatte am Anfang des Kapitels einen Menschen, der am Teich Bethesda lag, geheilt. Daraus hatte sich dann eine lange Rede entzündet. Und am Schluss dieser Rede, das interessiert uns jetzt, stellt Jesus eine Frage. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt, und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Was suche ich in meinem Leben? Was suche ich in meiner Nachfolge des Herrn? Meine eigene Ehre oder die Ehre Gottes? Was bewegt mich wirklich? Gehen wir zurück zu Lukas Kapitel 11. Vers 44. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr wie die unkenntlich gewordenen Gräber seid, über die die Leute dahingehen, ohne es zu wissen. Hier lesen wir ein Wort, das kommt jetzt immer wieder vor, das ist das Wort ihr Heuchler. Wisst ihr, wie man dieses Wort auch noch übersetzen kann? Ihr Schauspieler. Das gleiche Wort im Griechischen. Ihr Schauspieler. Ihr Heuchler. Ihr, die anderen Leuten was vormacht. Im Jakobusbrief steht einmal ein Wort, das ist ein hartes Wort. Da sagt Jakobus, werdet oder seid nicht viele Lehrer, denn ihr werdet ein stärkeres, ein härteres, ein gewichtigeres Gericht empfangen. Wenn Jesus die Pharisäer anspricht, ist interessant, dann fühlen sich immer auch andere angesprochen. Hier sind es die Gesetzesgelehrten. Irgendwie saßen die auch dabei, das wird nicht so ganz deutlich, aber offensichtlich war das eine Corona Und dann heißt es in Vers 45, da antwortete einer der Gesetzesgelehrten und sprach zu ihm, Meister, mit diesen Worten schmähst du auch uns. Es ist interessant, wie sie die Kritik begreifen, wie sie sie interpretieren als Schmähung, als Beschimpfung. Sie erkennen nicht die Wahrheit, sie wollen auch nicht die Wahrheit erkennen dahinter. Also beleidigst uns. Ja, klar. Und das sagt eben jetzt ein Gesetzesgelehrter, da war nicht so ein großer Unterschied zwischen den Pharisäern, aber ich sag mal, die Gesetzesgelehrten waren mehr die Intellektuellen, während die Pharisäer die waren, die nach außen ihre Frömmigkeit, ihre Riten einzuhalten trachteten. Vers 45, da antwortete einer der Gesetzesgelehrten und sprach zu ihm, Meister, mit diesen Worten schmähst du auch uns. Er aber sprach, nicht nur hätte man vielleicht erwarten können, nein, euch meine ich nicht oder so, Pustekuchen, wehe auch euch Gesetzesgelehrten, denn ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf und ihr selbst rührt die Bürden nicht mit einem Finger an. Einmal sehen wir hier, wie gereizt Heuchler immer wieder reagieren. Ja? Sie wollen das nicht wahrhaben. Aber da kommt noch etwas hinzu. Diese Leute bauen nicht nur Heuchelei auf im Blick auf sich selbst, sondern sie sind auch verhängnisvoll für die Menschen, die auf sie hören und die von ihnen lernen wollen. Ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf und ihr selbst rührt die Bürden nicht mit einem Finger an. Mit anderen Worten, ihr selbst trinkt Wein und befiehlt den anderen, Wasser zu trinken. Wenn überhaupt was. Ja? Auch hier Heuchelei, man macht den anderen etwas vor. Man ist nicht selbst wahrhaftig, nicht selbst authentisch. Da kommt ein Abschnitt, den fassen wir mal zusammen. Das sind die Verse 47 bis 51. Da spricht Jesus über einen Komplex. Er sagt hier, ich lese nochmal die Verse, damit wir wissen, was drin steht. Vers 47, wehe euch, dass ihr die Grabmäler der Propheten baut. Eure Väter haben sie getötet. So bestätigt ihr also die Taten eurer Väter und habt Wohlgefallen daran, denn jene haben sie getötet, ihr aber baut ihre Grabmäler. Darum hat auch die Weisheit Gottes gesprochen. Ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden und sie werden etliche von ihnen töten und verfolgen, damit von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten gefordert werde, das seit Grundlegung der Welt vergossen worden ist. Vom Blut Abels an bis zum Blut des Zacharias, der zwischen dem Altar und dem Tempel umkam. Ja, ich sage euch, es wird gefordert werden von diesem Geschlecht. Wehe euch, ihr Gesetzesgelehrten, ihr baut tolle Grabmäler. Grabmäler für die Propheten. Mit anderen Worten, ihr schmückt die Gräber der Propheten, die eure Väter getötet haben, als ob ihr etwas Besseres wärt. Als ob ihr nicht, wenn ihr damals da wart, genau so gehandelt habt. Es ist Ausdruck der Selbstgerechtigkeit. Uns kann sowas nicht passieren. Wenn wir damals gelebt hätten, als unsere Eltern damals waren, es ist hier von einem Zacharias die Rede. Schlagen wir dazu mal auf das zweiten Chronikerbuch. Also das ist jedenfalls nicht dieser Prophet Zacharia oder wie auch immer. sondern das ist jemand, der tatsächlich ermordet wurde. Und das lesen wir in 2. Chronik, Kapitel 24, Vers 20. Und dazu muss man wissen, dass die Bücher, die Bibelbücher im Alten Testament anders aufgebaut waren. Und das letzte Buch im hebräischen Kanon war das 2. Buch Chroniker. Also wenn Jesus hier sagt, von Abel, das ist ganz am Anfang, bis diesem Zacharias, dann will er damit zum Ausdruck bringen, zunächst einmal, ihr findet es im gesamten Alten Testament. Ja, von A bis Z kommt nichts anderes vor. Und was passierte, lesen wir es mal, 2. Chroniker 24, ab Vers 20. Ich lese mal ab Vers 19, um des Zusammenhangs willen. Er sandte aber Propheten zu ihnen, um sie zum Herrn zurückzubringen. Und diese ermahnten sie ernstlich, aber sie hörten nicht darauf. Es gab schon damals also Leute, die haben das Wort Gottes verkündet und kein Mensch hat zugehört. Und dann Vers 20. Da kam der Geist Gottes über Zacharia oder Zecharia, das ist der gleiche, den Sohn Jojadas des Priesters, sodass er gegen das Volk auftrat und zu ihnen sprach: So spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? Darum wird es euch nicht gelingen, denn weil ihr den Herrn verlassen habt, wird er euch auch verlassen. Aber sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhof am Haus des Herrn. So kann es kommen. Was sagt Jesus hier? Ihr seid genauso. Wenn euch die Wahrheit verkündet wird, dann macht ihr nicht nur dicht, sondern erklärt ihr, der schmäht uns, der macht uns fertig, der ist nur gegen uns, der liebt uns nicht, der mag uns nicht, ich armer Wicht. Noch etwas merken wir in diesen Versen und wir sollten nicht darüber hinweghören. Jesus sagt es hier zweimal. Zunächst einmal in Vers 50 ist es, da sagt er, von diesem Geschlecht wird das Blut aller Propheten gefordert werden. Das Gericht. Das ist nicht nur allgemein wehe oder ihr Bösen, das ist sehr deutlich gesagt, ihr werdet untergehen. Das gleiche dann noch einmal, Vers 51, ganz Schluss. Ja, ich sage euch, es wird gefordert werden von diesem Geschlecht. Es kann sein, dass Gott über Generationen langmütig ist. Er ist so langmütig, dass man den Eindruck hat, auch Gott gibt's gar nicht, der kümmert sich gar nicht darum. Könnte man meinen. Das war auch so schon in der Sintflut. Bis Gott dann eines Tages dafür sorgte, dass es anfing zu regnen, so muss ich sagen. Oh mein Deutsch, ja. Und noch etwas sagt er, und das ist ein Hammer, Vers 52. Wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Wir würden sagen, man hat über die Bibel eine Hermeneutik gelegt, dass kein Mensch mehr weiß, was da wirklich drin steht. ihr selbst seid nicht hineingegangen und die, die hineingehen wollen, habt ihr daran gehindert. Es ist eines der schlimmsten, der furchtbarsten Gerichte über einen Wortverkündiger. Man hindert andere noch daran, die Wahrheit zu hören. Übrigens sollten wir nie überrascht sein, wenn Pastoren oder Theologen, Leute, die von denen man meinen könnte, sie müssten die Bibel eigentlich kennen, dass gerade sie es sind, die anfangen, zum Beispiel Homosexualität zu preisen. Sollten uns nicht wundern. Die haben schon lange aufgehört, auf das Wort Gottes zu hören. Sie haben sich, ich sage noch einmal, eine Auslegungsweise angelegt im Blick auf die Bibel, dass sie zum Beispiel sagen, och, Gott liebt alle Menschen, bla bla bla, also auch Homosexualität, also darf ich dagegen nichts sagen. Sie verdrehen das Wort Gottes, wo auch immer sie nur können. Wir sollten uns nicht wundern. Oder jetzt das Gender-Denken. Ist ein Wunder, dass eine liberale Kirche da nicht nur irgendwie hinterherkleckert, sondern da führend ist, geradezu ein Protagonist. Was verkündet Jesus hier alles beim Mittagessen? Nicht? Könnte man ja sagen, naja, das ist doch eigentlich eine angenehme Situation. Jesus deckt auf, was heuchlerische Religion ist. Er verkündet Weherrufe über die Scheinfrommen. Er verkündet Gericht und er sagt ihnen, diese Generation wird es erleben. Hat sie dann auch. Nur ein paar Jahrzehnte später ging Jerusalem, ging der Tempel in Flammen auf. Man kann es heute noch, wenn man in Israel ist, sehen. Diese riesigen Steine liegen da immer noch und sind runtergefallen, sind zerstört von den Katapulten der Römer. Und als sie dann diese Stadt erobert hatten, haben sie noch diesem Tempel den Rest gegeben. Was war die Reaktion der Menschen? Jesus, du schmähst uns. Du bist ein ganz böser. Oder wie heißt es hier? Vers 53 und 54. Und als er dies zu ihnen sagte, fingen die Schriftgelehrten und die Pharisäer an, ihm hart zuzusetzen und ihn über vieles auszufragen. Wobei sie ihm auflauerten und versuchten, etwas aus seinem Mund aufzufangen, damit sie ihn verklagen konnten. Damit sie ihn reinlegen konnten, in die Pfanne hauen konnten. Es gibt in meinem Leben einige Männer, denen verdanke ich sehr viel, die haben mich geprägt. Und unter anderem ist das auch ein Professor für Ethik. Und ich musste immer wieder, als ich dies las, an ein Wort von ihm denken, dass er mir sagte, oder uns, wir saßen da so im Kreis, ein paar Studenten, guckt er so in die Runde und sagt, also wenn es ein 11. Gebot gibt, dann würde das lauten, hüte dich vor den Scheinfrommen, denn das sind die Schlimmsten. Das sind die Schlimmsten. Wir haben damals natürlich gelacht, geschmunzelt, aber ich glaube, der Mann hatte recht. War Huntemann, wenn er lacht. Ja. Denn das sind die Schlimmsten. Nun gibt es kein 11. Gebot. Aber was hier steht, ist genau das. Ist unsere Frömmigkeit nur äußerlich oder betrifft sie unser Herz? Wie führe ich mein Leben dann, wenn keiner zuguckt? Lese ich dann auch meine Bibel, gehe ich dann auch auf die Knie und bete? Oder ist es alles nur Show, Schauspielerei, Heuchelei.